Michi, bevor wir mit der Predigt anfangen, möchte ich ein paar Sachen sagen, die ich ganz oft in den Veranstaltungen hier oben bemerke, uns betreffen. Ich könnte das auch so Ermahnung nennen, aber ich weiß es nicht, wie ihr wollt. So richtig. Mehr Ermahnung ist es nicht, aber es sind so ein paar Sachen, die immer wieder auffallen. Nicht nur jetzt so, die immer wieder auffallen, die ganzen letzten zwei Jahre. Und das muss sich ändern. Das geht so nicht. Ja. Eine Sache ist, viele, die irgendwie bei uns gelandet sind, sind deswegen bei uns gelandet, weil sie in irgendeiner Form Heilung, Befreiung oder irgendeinen Segen gekriegt haben. So, und das macht Jesus manchmal. Ziemlich oft sogar, ja. Weil er ist einfach so. Ja. Das ist einfach sein Charakter. Er hat sogar diese Namen, Jesus, Retter, Befreier, Heiler. Also, ja, jemand, der euch irgendwie aus eurem Dreck raushilft. Und es steht auch geschrieben, dass alles Gute von Gott, vom Vater des Lichts kommt. Ja. Und deswegen geht es gar nicht anders. Wenn wir zu Jesus kommen, kriegen wir auch automatisch was vom Guten ab. Und es steht auch geschrieben, dass Gott keinen verurteilen muss, weil jeder, der sich freiwillig von Gott entfernt, wenn alles Gute nur bei Gott ist und er entfernt sich freiwillig, dann entscheidet er sich damit auch gleichzeitig, dass er all das Böse und all das Negative abkriegen möchte. Das wird früher oder später so kommen. Das ist einfach, ja, knallharte Logik. Jesus sagt das direkt so. Deswegen sagt Jesus auch, ich muss euch gar nicht verurteilen. Ja? Das Wort, das ich gesprochen habe, das hat euch schon verurteilt. Jeder, der sich von dem einzig Guten trennt, von der Quelle des einzig Guten ablöst, der entscheidet sich automatisch, okay, ich möchte ein bisschen Schläge vom Teufel kriegen. Okay. So, aber viele, die hier gelandet sind, die sind hier gelandet und haben in irgendeiner Form das gekriegt. Und dann sitzt man hier so und ich weiß, dass ich war ja nicht anders. Und man denkt so, okay, ich brauche noch, da habe ich auch noch etwas, wo ich Befreiung brauche. Und da habe ich auch noch irgendeine Sache, wo ich auch noch Heilung brauche. Und diese Sache, die ist eigentlich auch nicht so gut, die muss auch verschwinden aus meinem Leben. Und dann sitzt man hier so und hofft, dass Jesus noch tiefer mit einem geht und noch mehr einen befreit und noch mehr heilt. Ne? Und in Wahrheit sitzt man hier so und dreht sich nur um sich selbst. Und das ist ein Problem. Ja? Weil Jesus, das allergrößte Ziel, was Jesus hat, was Gott hat, ist nicht eure persönliche Heiligung. Das ist noch nicht mal eure persönliche Rettung. Das ist nett, aber und das ist auch gut und Jesus will das auch so. Aber das ist nicht das größte Ziel, das Jesus hat. Ja? Und wenn ihr hier sitzt und wenn euer größter Wunsch, euer größtes Ziel ist, oh, noch mehr Heiligung, noch mehr Befreiung, noch mehr Heilung und noch mehr dies, noch mehr das für euch selber zu kriegen, dann seid ihr ein bisschen verführt. Weil das ist nicht das größte Ziel. Und das ist nicht das, was Jesus wirklich vorhat. Letzten Sonntag haben wir ein Zeugnis gehört, wo einer Person das klar geworden ist, ja, dass es um den Leib geht. Und nicht um den Einzelnen. Ja, und das ist eine Sache, die kann ich eigentlich hier vorne so nicht erklären. Es würde jetzt, eigentlich bringt das nichts, was ich hier sage. Ja. Es sei denn, Gott nutzt das irgendwie, um euch ins Nachgrübeln zu bringen und er gibt euch irgendwie die gleiche Offenbarung, die die Person den letzten Sonntag vorne mal hatte, dass es um den Leib geht. Und ihr müsst doch keine Angst haben, wenn wir uns das größere Ziel vornehmen, werden wir all diese kleineren Sachen, die werden kommen. Ja. Je näher wir an Jesus kommen, umso heiler werden wir. Das ist okay. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn ihr wirklich Jesus begegnet, zum Beispiel bei eurer Bekehrung, dann nimmt Jesus ein paar Sachen immer sofort weg. Und ein paar Sachen lässt er euch. Ja, das ist immer so. Ein paar Sachen lässt er euch. Ihr seid nicht sofort perfekt. Und wenn ihr vielleicht mit dem, habt ihr eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht, dann verschwinden wieder ein paar Dinge in eurem Leben. Oder ihr kriegt Befreiung oder sonst was. Und ein paar Sachen, die euch wirklich geplagt haben, die sind auf einmal verschwunden. Aber es sind immer noch ein paar Sachen da. Ihr seid immer noch nicht perfekt. Habt ihr euch noch nie gefragt, warum das so ist? Und Jesus könnte euch ja ohne Probleme sofort perfekt machen. Und mich auch. Hat er nicht. Also bei mir zumindest nicht. Wenn bei euch das alles so passiert ist, okay, aber bei mir nicht. Doch, ja. Warum macht er das nicht? Klar, wir können all diese tollen christlichen Ausreden so, hat nicht geglaubt, nicht die richtige Lehre gehabt, bla bla bla, all diesen Kram, so, das schmeißen wir gleich in die Tonne, ja. Bestimmt gibt es auch Leute, die die richtige Lehre gehabt haben und die alles richtig geglaubt haben und so weiter und es hat trotzdem nicht. Sie haben trotzdem ein paar Sachen, die Gott nicht sofort weggenommen hat. Gott lässt uns Dinge. Ja? Ein Grund, warum uns Gott diese Dinge lässt, ist, damit wir kämpfen lernen und damit wir lernen, daran zu wachsen und damit wir in den Zerbruch kommen. Darum, wenn Gott uns sofort perfekt machen würde, wahrscheinlich würden wir sie entweder Teufel oder würden uns so erheben in unserem Stolz und alle anderen wahrscheinlich richten, weil alle anderen nicht so heilig sind wie wir und so weiter. Das geht nicht. Also, zumindest habe ich das noch nie erlebt und noch nie gesehen. Und alle großen Männer Gottes, bei denen war es auch nicht so. Ja. Gott lässt uns Dinge. Und Paulus sagt übrigens, also einmal kam zu einem Mann Gottes eine Frau und meinte, so, die Art und Weise, wie du Jesus predigst, das gefällt mir nicht. Wir müssen glauben. Und dann werden wir alle unsere Probleme verschwinden. Wir müssen glauben und dann müssen wir das proklamieren und alle unsere Probleme werden verschwinden. Jesus wird uns genug Geld geben, Jesus wird uns genug dies geben, Jesus wird uns genug das geben. Und der Mann Gott sagt so, ja, wir finden Verse in der Bibel, die das belegen. Du kannst das machen. Aber ich möchte das nicht machen. Ich wünsche mir auch, dass es bei meinen Kindern nicht so ist. Ich wünsche mir, dass Gott meine Söhne nicht vor Problemen verschont. Die Frau, die zum Kampf fand das gar nicht gut und fand das eine ganz schlechte Theologie. Dass er freiwillig sozusagen die Probleme haben wollte. Und er sagt dir dann diesen Vers, denn durch viele Bedrängnisse gehen wir in das Reich Gottes ein. Und dann sagt er dir noch ein paar andere Verse, wo es heißt, dass nur durch Leid und Verfolgung kriegen wir wirklich die Krone und die Belohnung. Ja? So, okay. Du möchtest Jesus haben, um alle deine Probleme loszuwerden? Theoretisch könnte es klappen, ja. Du wirst keine Krone kriegen. Du wirst dich den Rest deines Lebens weiter nur um dich selbst drehen. Du wirst nie die größeren Ziele Gottes erkennen. Das ist nicht gut. Und ich bin mir sicher, hier sind viele Leute, die sitzen hier und sie drehen sich um sich selbst. Was werde ich heute kriegen? Hoffentlich wird heute der Tag meiner Befreiung sein von dies, von das, von jenes oder so. Ja. Es geht nicht um euch. Es geht auch nicht, noch nicht einmal um eure Errettung, eure persönliche Heiligung. Und darum geht es hier nicht. Ja. Vielleicht ist es dann sogar besser, wenn... ich weiß, dass einmal, als die Gemeinde so ist, als es die Gemeinde so noch nicht gab, aber da hatten wir uns mit einigen Leuten, die auch hier sind, in der SMG organisiert und getroffen. Und da kam ein Mann, da hat Gott das so geführt, dass ein Mann Gottes, ein Prophet zu uns kam. Und wir wussten alle, ich fand den cool, den Propheten, weil ich wusste, der ist sehr radikal. Ich mochte das, wenn Leute sehr radikal sind, wenn die mit Leuten nicht rumlabern und wenn die so Leute, ne, die Wahrheit direkt sagen und wenn die Leute auch, ja, wenn die nicht wischiwaschi sind, ich mochte das. So, okay, und Gott hatte das so geführt, dass er zu uns kommen konnte. Das war so einer dieser Zufälle, die dem zufallen, die nach dem Reich trachten. Das haben wir damals gemacht und das ist uns zugefallen. Wir hatten keine Ahnung, auf was wir uns da einlassen, wirklich nicht. Und dieser Mann Gottes, der kam damals zu uns, aber ich hatte überhaupt keine Erwartungen daran. Wir hatten noch einen anderen Mann Gottes, da hatte ich viel größere Erwartungen, weil die Themen waren viel interessanter. Ja, genau. Aber bei dieser Mann Gottes, der hatte so seltsame Themen. Ja? Und ich dachte, aber gut, der ist wirklich radikal und solche Leute muss man immer mal kennenlernen. Okay. Und er war da und den ersten Abend, da war ich ungefähr nach einer Stunde innerlich richtig am Grollen und richtig sauer und ich war richtig genervt. Ja? Weil ich dachte so, alles, ich habe mich so stark um mich selbst gedreht. Alles, was ich damals gelesen habe, jedes Buch, jede Bibel, jeder Bibelvers, alles, habe ich nur in Bezug auf mein Selbst gesehen. Was bringt mir das in meinem Leben mit Jesus? Was bringt mir das? Und da kommt dieser Prophet und stellt uns die ganze Zeit so doofe Fragen wie, warum lässt Gott das zu? Warum kann Gott zusehen, dass 6 Millionen Juden, darunter Männer, Frauen, Kinder, umgebracht werden von den Nazis? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Und habt ihr schon mal nachgedacht, was das für ein Gott sein muss, der so etwas zulässt? Und er stellt uns die ganze Zeit so Fragen, die sich eigentlich kein Mensch in der Welt stellen kann und die eigentlich auch kein Mensch beantworten kann und die eigentlich jedes Gottesbild sprengen, das wir frommen, netten Christen so eigentlich haben. Und der Typ sagt gar nichts über, wie kann ich jetzt besser Gott kennenlernen? Stattdessen zeigt er mir da einen Gott, der alle meine Schubladen sprengt und den ich vielleicht aber gar nicht kennenlernen will. Wenn der Gott es zulässt, dass 6 Millionen Juden umgebracht werden von seinem Volk, das er erwählt hat. So, ja. So, und an diesem ersten Abend, irgendwann merkte ich, so, der Heilige Geist sagt, fragt mich wieder so, na, warum bist du so sauer? So, ja. Und ich war enttäuscht, weil ich nichts für mich selbst daraus mitnehmen konnte. Aber am Ende dieses Abends ging ich da raus und dachte so, an was für einen Gott glaube ich eigentlich? So, ich kenne den Gott gar nicht. Das ist ziemlich lächerlich, ne? Man kennt gar nicht, man weiß gar nicht, was für ein Gott das ist, aber man will mit ihm Gemeinschaft haben. So. Naja, das hat mit, und diese Begegnung mit diesem Mann Gottes, das ging so weiter. Die zweite Predigt, die ging über den Epheserbrief, und dann dachte ich, na, da steht aber wirklich viel über das persönliche Christenleben. Und er hat es wieder so geschafft, er hat nur über die Gemeinde gepredigt und da war nichts für mein persönliches Christenleben dabei. Aber die Predigt, am Ende der Predigt kam Jesus und ziemlich viel, was nicht von Jesus war, musste gehen und es war ziemlich heftig da. Jesus hat sich sehr krass manifestiert. Das ging nach der Predigt, glaube ich, noch so 1-2 Stunden richtig ab. Die Gegenwart Jesu war im Raum und viele Leute taten Buße und viele sind zerbrochen. Und am Ende, die Herrlichkeit Gottes war auch da, ich kann mich noch erinnern, das hebräische Wort Kabot für Herrlichkeit, das bedeutet Gewicht. Und einige Leute, ich auch, wir konnten das richtig spüren, dass da wie ein Gewicht im ganzen Raum war. So, das war richtig heftig. Ich konnte eigentlich gar nicht richtig gehen. Meine Frau musste mich stützen. So, ich wusste nicht, was passiert hier gerade. Ich wusste, ich habe nichts über persönliche Heiligung gerade gehört. Und ich wusste, ich habe nichts gehört, keine 3 Schritte, tu dies, tu das, tu jenes und dann wirst du noch mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt oder was auch immer. Nichts davon. Aber ich wusste, ich habe gerade einen Zusammenstoß, einen Frontalzusammenstoß mit diesem seltsamen Gott da gehabt. Und das hat mich total umgehauen. Ich weiß immer noch nicht, was das bewirkt und was da passiert ist. Und heute weiß ich, was da passiert ist. Und heute weiß ich, dass ich da eine Erfahrung mit Gott gemacht habe. Und einige Leute auch, die viele Leute nie gemacht haben. Bevor wir Arthur Katz kennengelernt haben, wir sind ja nicht blöd. Ja. Ich habe recht schnell gemerkt, dass Gott mir Gaben gegeben hat. Okay, ja, dass selbst die konservativen Menschen merken das manchmal. So war damals auch. Ich habe es gemerkt, okay, ich kann predigen. Ja. Jedes Mal, wenn ich mich vorne hinstelle, fast immer ist der Heilige Geist zur Stelle und gibt mir Bibelverse und Gedanken für Gedanken für Gedanken für Gedanken und ich muss das aussprechen. Okay, das ist eine ziemlich krasse Gabe, hat nicht jeder. Okay, cool. Ja. Und Paul hat so ähnlich gedacht. Und wir haben gemerkt, okay, wir haben Gaben. Bestimmt werden wir irgendwann mal also ein tolles Ministry haben, wie alle anderen großen Männer Gottes das haben, und mit unseren Gaben dem Leib dienen. Ne? Und am besten noch in so eine Megagemeinde oder so. Das waren unsere Gedanken damals. So. Nach dem zweiten Abend, wo Arthur Katz bei uns war, hatten wir keinen Bock mehr darauf. Wirklich. Und ja, das Thema Geistesgaben, ich weiß, dass es die alle gibt, ich weiß, dass wir die brauchen, ich weiß, dass ich einige davon habe, ich weiß, dass ich einige noch bekommen werde. So, ich weiß, die sind cool, die sind nützlich, fasziniert mich überhaupt nicht. Ist langweilig. Bisschen überspitzt gesagt, ja, einige mögen mich jetzt, werden mich dafür hassen, wenn sie das vielleicht nicht hier, wenn sie das sehen oder so, wie kann ich sowas sagen? So, ne? So, tut mir leid, alle lieben Christen, die ihr gedacht haben, wenn wir die Gaben haben, das ist das Größte. Nein, es ist nicht das Größte. Das Größte ist, wenn wir Jesus haben, wenn wir die Gegenwart Gottes haben. Und Gott hat ein bisschen größere Ziele, als dass wir Christen voll von geistlichen Gaben sind. Das ist die Wahrheit. Gott hat ein bisschen gewaltigere Ziele, als dass wir rumlaufen wie kleine Supermänner und hier ein Wunder tun und da ein Wunder tun. Ja. Das ist nicht Gottes Ziel. Und ich muss sagen, obwohl ich nie sonderlich interessiert an Gaben war, war Gott doch nicht so geizig, mir welche zu geben. Und Gott hat mir aber auch Sachen gezeigt, so, es gibt, die könnt ihr alle nachlesen, ja, da muss man nicht, könnt mich auch fragen, welche Bücher oder welche Leute sind. Aber so viele Männer Gottes, denen Gott Gaben gegeben hat, die sind am Ende durchgedreht wegen dieser Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Ja. So, ich habe kein Problem, wenn ihr nach Gaben strebt. Ist voll in Ordnung, die Bibel sagt, macht das. Kein Problem. Ja. Aber es, das ist kein Thema mehr, seitdem Abend, es ist kein Thema mehr, was mich so, wow, flasht. Ja. Und ich habe sogar noch was erkannt, das ist wahrscheinlich sogar noch ketzerischer. Vor allem im charismatisch-pfingstlichen Bereich, aber ich sage das jetzt mal hier so. Ja. Sehr oft heißt es so, die Gemeinde muss wieder so werden wie die Urgemeinde. Okay, die Urgemeinde war cooler als wir, als die heutige Gemeinde im Westen, in Europa, im 21. Jahrhundert. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Und es wäre auf jeden Fall besser, wenn wir so wären wie die. Ja, Amen. Ja? Das wäre total cool, wenn Gottes Gegenwart so hier wäre, dass wenn jemand den Heiligen Geist belügen würde, er tot umfallen würde. Oh, es wäre total cool, wenn wir all die Wunder hätten, wollte ich sagen. Okay, konnte ich mir nicht vergleichen. Nein, wir haben auf jeden Fall nicht den Standard. Das stimmt. Und wenn jemand sagt, wir wollen so werden wie die Urgemeinde und damit so zugesteht, wir müssen einen höheren Standard erreichen, wir müssen Gottes Maßstab, ja. Aber die Person hat die Bibel nicht gelesen. Weil die Bibel sagt sehr deutlich, dass die Herrlichkeit des letzten Hauses größer sein wird als die des ersten Hauses. Ja. Und die Bibel sagt so ein paar Sachen, die Gott mit der Braut, wenn sie wirklich zu der Braut wird, vorhat, die viel krasser sind, als das, was er am Anfang vorhat, mit den Erstlingsfrüchten gemacht hat. Es gibt ein paar wirklich heftigere Sachen, die Gott vorhat. Ja? Steht zum Beispiel in Sacharja, in diesem komischen Propheten vor Sacharja, Haggai. Ja? Da stehen so Sachen drin. Und in Offenbarung stehen da so ein paar Sachen drin. Und Gott hat wirklich größere Ziele vor. Ja? Und wenn wir als Ziel haben, einfach nur zurückzugehen zu dem, was schon einmal war, obwohl das natürlich besser ist, als was die meisten jetzt haben, das kommt zu kurz. Ja? Und meistens wird das so oberflächlich, ja, wir wären doch gerne so wie die Urgemeinde, wir würden nicht Gott um Zeichen und Wunder bitten und Gott würde Zeichen und Wunder tun, sodass keiner das leugnen kann. Ja, und was dann? Dann würden die Leute uns entweder auch, entweder würden die Leute dann zu Jesus kommen oder uns versuchen umzubringen. So wie damals. Na gut, in Deutschland bringen sie uns vielleicht nicht mit Steinen um, aber dann töten sie unseren Ruf und sägen uns unseren Job ab und machen all die anderen Sachen. Was? Ach ja, genau. Und dann schreiben sie Webseiten gegen uns. Genau. Aber das machen meistens die Christen. Ja, gut. Okay. Ja, aber als Arthur Katz da war, nach dem zweiten Abend, all diese normalen Wünsche, die ich damals hatte, die waren wie weggeblasen. Und es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil ich ging da raus und ich wusste, alle meine Vorstellungen, die ich hatte über Gott und über Christentum, die sind einfach nur Käse lächerlich. Und heute sehe ich, dass 98% aller Christen, die immer noch die gleichen Vorstellungen haben, wie ich sie damals hatte, als vielleicht 3 Jahre alter, 4 Jahre alter Christ, 3, 4 Jahre mit Jesus lebt. Ich sehe sehr wenig Leute, die diese Erfahrung gehabt haben, dass ihnen so der Boden unter den Füßen weggezogen, dass alle ihre Konzepte und alle ihre Vorstellungen, die sie über Gott haben, dass die einmal so geplättet werden. Das sehe ich ganz wenig. Und die Leute denken immer, ja, ja, das ist gut, ich hatte das, aber an der Art und Weise und an dem, was sie sagen, und auch viele hier bei uns, wenn sie dann, man merkt es, der Mensch lebt in seiner Fantasiewelt, er lebt in seinen eigenen Vorstellungen. Das ist nicht das, was Gott hier tun will. Was viele von uns sich aber dann doch erwünschen oder erhoffen. Ja. Und die einzige Art und Weise, wie wir das kriegen können, ist durch Offenbarung Gottes. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist die einzige Art und Weise. Und ich kann euch auch nicht sagen, du hast es nicht, du hast noch falsche Vorstellungen, Gott, du hast keine falsche Vorstellung, kann ich das nicht sagen. So, selbst wenn ich es wüsste, würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Aber wir müssen das von Gott erfahren. Wir müssen das von Gott erfahren. Gott hat nicht umsonst zu Mose gesagt, ihr sollt euch kein Bild von mir machen. Und ganz ehrlich, Gott meinte nicht, dass sie ihn irgendwie malen sollten. Ja. Man kann auch Gott nirgendwo malen und trotzdem ein Bild von ihm haben. In euren Vorstellungen. Jeder Christ hat irgendwelche, wenn er zu Gott kommt, hat irgendwelche Konzepte über Gott. Jeder hat das. Ob ihr wollt oder nicht. Und sie kommen euch übrigens durch Bibellesen. Durch Bibellesen kriegt ihr eure Konzepte von Gott. So, jeder Christ, der im 21. Jahrhundert lebt, der halbwegs bibeltreu ist und der weiß, okay, man muss sich bekehren, um zu Gott kommen. Man muss eine Wiedergeburt erleben. Und ja, die Bibel sagt das. Und dann sagt Jesus aber in Johannes 3, nee, ja, 17 bis 3. Und alle wissen angeblich, ja, wenn ich wiedergeboren bin, habe ich ewiges Leben. Ja? Und nun sagt Jesus aber in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. So viele Christen sind wiedergeboren, kennen Jesus aber nicht. Wir haben keine Ahnung, wer Gott ist. Wir haben keine Ahnung, wie würde sich Gott jetzt in dieser oder dieser Situation verhalten. Was würde Gott machen? Die haben keine Ahnung, warum zieht Gott den Schwachen vor? Ja? So viele Christen, die träumen davon, dass sie stark sind, in allen Versuchungen überwinden, dass sie Kühnheit haben für Jesus, rausgehen und für Jesus predigen und wissen gar nicht, dass Gott den Schwachen bevorzugt. Und träumen die ganze Zeit davon, dass sie selber doch stark wären, damit Gott sie gebrauchen könnte. Zum Beispiel, wenn jemand, der so, das ist jetzt nur ein Beispiel von Tausenden, aber jemand, der so denkt, kennt Gott nicht. Er weiß nicht, dass Gott nicht einen Supermann haben möchte, sondern er kennt den Weg Gottes nicht. Der Weg Gottes ist, dass Gott das Schwache und das Törichte erwählt. Und Gott hat kein Problem damit, einen Christen, der sündigt, alkoholkrank ist vielleicht, oder alkoholsüchtig ist und so, und völlig in Sünden, Gott hat kein Problem, diesem Christen eine Prophetie zu geben. Und den zu benutzen. Gott hat auch kein Problem, einen Esel zu benutzen in der Bibel. Und Gott hat auch kein Problem, König Nebukadnezar zu benutzen. Und Gott hat auch kein Problem, einen heidnischen König Kyros zu benutzen. Und Gott hat auch kein Problem, den Teufel zu benutzen, um Hiob was beizubringen. Aber Leute wissen das nicht. Ja? Und dann ist Gott so, dass er irgendeinen Sünder zu ihnen schickt und der Sünder sagt, das und das ist bei dir nicht in Ordnung. Du bist voll in Sünde, du kennst Gott gar nicht, du hast mir nichts zu sagen, hau ab. Ja? Die Person kennt Gott nicht. Ganz einfach. Und es gibt wirklich viele Beispiele. Wir könnten vielleicht noch eine, wahrscheinlich würde mir jetzt noch eine halbe Stunde solche Beispiele einfallen. Und Jesus sagt, ewiges Leben ist Gott kennen. Ups, wir haben alle gedacht, ewiges Leben ist, wenn wir dieses Zaubergebet sagen und wiedergeboren werden. Nein, ewiges Leben ist Gott kennen, sagt Jesus. Ja? Und das andere Problem beim ewigen Leben ist, wo sagt Jesus das? Dass keiner den Sohn erkennen kann, außer dem der Sohn es offenbart. Oder den Vater erkennen kann, außer der Sohn und dem der Sohn es offenbart. Muss auch irgendwo der Mann sein, glaube ich. Den Vers hätte ich jetzt mal gerne. Suchen wir den mal. Ich bin gerade irgendwie blockiert und kriege den nicht auf die Reihe, auch nicht sinngemäß. Obwohl ich genau weiß, was da steht. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn. So heißt es, so könnte, glaube ich, an. Aber gut, dass wir hier Zeit haben. Ne? Gut, dass ihr mich jetzt nicht unter Druck setzt und dass ich mich jetzt nicht komisch fühle, nur weil ich einen Vers nicht kenne und weil jetzt hier so war. Ne? Gut, dass das hier entspannt ist. Na gut. Ich glaube, der ist noch nicht gestrichen mit meiner Bibel, sonst hätte ich den schon gefunden. Okay, auf jeden Fall steht da sinngemäß, dass kein Mensch auch nur irgendeine Chance hat, etwas von Jesus und von Gott zu erkennen. Es sei denn, 14,7. Cool, dankeschön. Nein, das ist er nicht.
18.
Ja, nur noch. Nein, da steht, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. So fängt der Vers an. In der Schlacht. Aber es ist okay. Wenn ich glaube, dass der Vers in der Bibel steht, der kann mit mir wetten. Auf jeden Fall, da steht, dass keiner auch nur eine Chance hat, Jesus zu erkennen. Es sei denn, Gott, er kriegt irgendwie eine Offenbarung von Gott. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, ihr könnt Gott noch nicht mal durchs Bibellesen erkennen. Oh, oh. Da habe ich jetzt was gesagt. Wenn Gott sagt, ihr habt keine Chance, Gott kennenzulernen, es sei denn, Gott offenbart euch das. Und ihr habt keine Chance, den Sohn kennenzulernen, es sei denn, Gott offenbart euch das. Dann heißt das genau das, was Gott gesagt hat. Und es bedeutet, wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr Informationen über Gott lest, das ist noch lange kein Offenbarung. Paulus hat, als er noch kein Paulus war, sein ganzes Leben lang das Alte Testament gelesen, mit dem Ergebnis, dass es dazu geführt hat, dass er Christen getötet hat. Ja, das ist ein krasses Beispiel dafür, wohin euch Bibellesen führen kann. Ihr könnt noch nicht mal durch Bibellesen Gott erkennen. Es sei denn, Gott offenbart sich. Und sehr oft tut er das, wenn wir das Wort lesen. Klar. Ja, aber es muss uns klar sein. Wir haben keine Chance. Wir haben absolut keine Chance. Wenn Gott nicht will. Wenn Gott nicht sich offenbaren will. Die gute Nachricht ist, Gott möchte das tun. Ja? Stellt euch vor, ihr wacht morgens auf in eurem Zimmer. Und die Rollladen sind runter und es ist dunkel. Oh, wahrscheinlich will die Sonne heute nicht scheinen. Wahrscheinlich will sich die Sonne mir heute nicht offenbaren. Ich habe heute keine Offenbarung der Sonne. Wahrscheinlich hat die Sonne euch nicht erwählt, euch zu leuchten an diesem Tag. Nein, das ist Blödsinn. Ja? Die Wahrheit ist, da ist ein Hindernis zwischen euch und der Sonne. Die Rouladen. Und wenn ihr die hochzieht, dann kriegt ihr die Offenbarung der Sonne und ihr kriegt das Licht der Sonne ab. Ob ihr wollt oder nicht. Ja? Und Gott sagt, dass er sich, dass es sein Wunsch ist, dass er sich den Menschen offenbaren möchte. Aber wir haben Hindernisse. 90% von all den Hindernissen, von denen wissen wir gar nichts. Wir wissen nicht den Zeitpunkt. Ja? Wir wissen nicht, auf welche Art und Weise. Und alle Vorstellungen und Gedanken, die wir uns darüber machen, können wir gleich in die Tonne treten. Wir bringen alle nichts. Wir wissen aber, Gott möchte sich uns offenbaren. Gott will, dass jeder Mensch Raum zu Buße findet, steht geschrieben. Und es steht auch geschrieben, dass Gott will, dass jeder Mensch errettet werde. Und Gott möchte sich den Menschen offenbaren. Aber wir wissen nicht wie, wir wissen nicht wann. Und wir wissen nicht, auf welche Art und Weise und wie das aussehen wird. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Und wir können, der beste Weg, diese Offenbarung Gottes zu beschleunigen, ist, im Kleinen treu zu sein und ihm zu gehorchen. Und wenn wir das nicht machen, schieben wir das, verlängern wir das Ganze. Ja. Aber wenn wir uns sagen, so, ich werde Gott jetzt beweisen, ich werde jeden Tag 2 Stunden die Bibel lesen und fasten und bla 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 bla, all so ein Zeug machen, ja, dann kann es sein, dass wir so enden wie die Typen, die da zum Propheten kamen, Hesekiel kamen und sagen, wir haben jetzt 70 Jahre lang geweint und gefastet und Opfer gebracht. Was denkt Gott darüber? Und Gott denkt darüber, 70 Jahre lang habt ihr das umsonst gemacht, weil euer Herz hart wie Stein war, hart wie ein Diamant war, steht da. Ja. Dann kann es sein, dass wir dahin enden, dass wir 70 Jahre lang frommen Dienst umsonst machen. Und wir müssen irgendwann, wir müssen erkennen, dass der Gott, der da in Wirklichkeit irgendwo existiert, dass das nicht unbedingt der Gott ist, den wir uns in unserem Kopf vorstellen. Viele unserer Vorstellungen haben wir durch das Lesen vom Wort Gottes gekriegt. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen und uns da 20 Verse rauspicken und die zusammenbasteln, das ist keine Garantie, dass das die ganze Offenbarung von Gott ist. Wir sind genauso wie die blinden Leute, die einen Elefanten betasten. Und der eine sagt, ein Elefant ist wie ein Baumstamm, der andere sagt, der betastet die Beine, der andere sagt, nein, ein Elefant ist wie eine Schlange, der betastet gerade den Schwanz. Der andere sagt, ein Elefant ist wie ein dünnes Blatt, der betastet gerade das Ohr. Und so ist das mit den Christen, ja, die kloppen sich dann alle. Gott ist so, Gott ist so, Gott ist so. Die Wahrheit ist, keiner hat den Elefanten wirklich gesehen mit seinen Augen. Keiner hat eine Offenbarung gehabt. Keiner hat von diesen Leuten. Und wenn wir keine Offenbarung von Gott haben, werden wir genauso enden. Und wir werden rumlaufen und alle Leute mit unseren Lehren nerven. Und sagen, du musst das und das und das glauben. Das ist richtig. Der Elefant ist wie eine Schlange. Glaub das. Ich habe ihn da gefühlt. So, ja, und so sind wir oft. So werden wir wahrscheinlich früher oder später enden, wenn wir nicht an diesen Zerbruch kommen, dass Gott alle unsere Vorstellungen platt macht. Und dass wir kommen und sagen, ich weiß nichts. Früher, da wurde ich sehr oft eingeladen, über Römer 6 zu predigen. Ich weiß sogar vom CVM einmal. Und dann dachte ich mal, boah, ich weiß über dieses Kapitel in der Bibel so viel Bescheid. Und die Leute fanden das immer so cool, wenn ich darüber gepredigt habe. Ich dachte so, ja, das ist wirklich eins der Themen, die Gott... Und heute weiß ich, ich verstehe die meisten Verse nicht in Römer 6, ganz ehrlich. Bei manchen Versen, da denke ich, okay, da weiß ich was, da habe ich was gelernt. Aber das, heute sehe ich so viele Verse, wo ich gar nicht checke. So, ich weiß, heute weiß ich, dass ich nichts weiß. Und damals dachte ich, dass ich was weiß. Ja? Aber Gott hat mir inzwischen gezeigt, dass ich noch nicht sehr viel. Ich habe damals über Römer 6, 7 und 7 gepredigt. Und ich hatte null Offenbarung über Dämonen und Geister. Und da steht ziemlich, in dem Kapitel steht ziemlich viel darüber. Ja, da wird das ziemlich gut erklärt. Da steht nicht ständig das Wort Dämon, aber wenn man liest, merkt man, da steht sehr viel darüber. Ich habe das nie gesehen. Bis Gott mir nicht die Augen geöffnet hat. Ja. Und wenn Gott uns nicht die Augen öffnet, keine Chance.
Steht in
Matthäus 11, 27. Okay, den Vers lesen wir, weil der ist wichtig. Der ist so wichtig. Ja. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Matthäus 11, Vers 27. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand den Vater als nur der Sohn. Und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Ja. Und wir haben diese Verheißung von Gott: sucht und ihr werdet finden. Klopft an und er wird euch auftun. Das stimmt. Aber steht nicht wahr. Wenn wir suchen und suchen bleiben und anklopfen bei Gott und weiter anklopfen, Gott ist verpflichtet, uns aufzutun und sich uns zu zeigen. Sonst wäre er ein Lügner. Versteht ihr das? Jedes Wort, jede Zusage, die Gott in diesem Buch gemacht hat, ist gleichzeitig ein Risiko für Gott. Wenn er die Zusage nicht einhält, steht er als Lügner da. Das wird aber nicht passieren. So, ab dem Moment, wo wir anfangen, Gott zu suchen und Gott um Offenbarung zu bitten und wir stellen uns auf das Wort und sagen, Gott, du hast gesagt, wenn ich suche, werde ich finden. Okay. Ab dem Moment ist Gott in der Pflicht, sein Wort zu erfüllen. Aber es steht nicht wahr. Gott wird alle Hebel in Bewegung setzen und alle unsere Umstände arrangieren, damit dieser ganze Prozess in Gang kommt bei uns. Ja? Gott wird bestimmt nicht da irgendwie auf so einen Knopf drücken und dann wusch, da bin ich. So, ja? Nein. Das ist leider nicht die Realität. So, ja? Aber so, wenn ich Gott suche und anklopfe, ist er verpflichtet, mir aufzutun. Der wird es machen, selbst wenn er mich nicht erwählt hat. Mach ich den Theologen einen richtigen Knopf im Kopf. Ja. Okay, ich höre auf mit dem Sprechen. Entschuldigung. Ja, Gott ist verpflichtet, sonst wäre er ein Lügner. Wenn Gott sein Wort nicht hält, ist er ein Lügner. Aber Gott wird sein Wort halten. So, aber wenn ich jetzt heute glaube ich und fange an und suche Gott und morgen nicht, ab dem Moment, wo ich das Wort Gottes nicht mehr glaube, ist er auch nicht mehr verpflichtet, das bei mir in meinem Leben zu erfüllen. In dem Moment ist er frei von der Verpflichtung. Aber in dem Moment, wo ich das glaube und sage, Gott, ich klopfe an, wird Gott das Wort erfüllen. Ich weiß aber nicht wann. Ob er das morgen machen wird oder in 10 Jahren, das weiß ich nicht. Ja? Und es kann sein, dass es 10, 20 Jahre dauerte. Bei Mose dauerte es 40. Ja? Und wenn wir uns die Männer Gottes angucken, Mose ist ein gutes Beispiel dafür. Ne? Mose hat wirklich alle Vorstellungen von Gott beerdigen müssen. Ich habe mal einen Prediger sagen gehört, ja, wenn Moses doch ein bisschen früher kapiert hätte, hätte er sich die 40 Jahre in der Wüste sparen können. Der Prediger kannte Gott nicht. Das weiß ich heute. Die 40 Jahre in der Wüste waren absolut notwendig. Weil Stephanus sagt in der Apostelgeschichte, dass Mose ein Mann war, der in der ganzen Weisheit der Ägypter gelehrt war und der sogar fähig war zu reden. Und wir kennen Moses später als den Mann, der von sich selber sagt, ich kann nicht reden. Warum konnte er nicht reden? Stephanus sagte, er konnte das. Er hat alles verlernt in den 40 Jahren der Wüste. Selbst Mose musste schwach und töricht werden vor Gott, damit Gott ihn erwählen konnte. Und das hat 40 Jahre bei ihm gedauert. Und wir sind natürlich, wir machen die Bücher und die Internet und wir wissen, wie das geht. Und bei uns geht das natürlich schneller, ne? Und auch nicht 40 Jahre. Das war Ironie. Denken wir, ja? Und Leute denken, das gibt da irgendwie eine Abkürzung. Ja? Vielleicht, ich denke, es ist bei jedem Menschen anders. Man kann da keine Ahnung. Aber bei Mose dauert es 40 Jahre. Und als Gott Mose begegnete, da hatte Mose keine Wünsche mehr. Und keine Ambitionen mehr. Gott, ich würde doch so gerne dieser tolle Anführer da sein. Mose hatte keinen Bock mehr darauf. Ich weiß mir fällt gerade die Geschichte von einem anderen Mann ein, der eine gewaltige Erweckung erlebt hat, durch die ein ganzes Land verändert wurde. Und er hat auch sich entschlossen, ich werde Gott suchen. Er hat Gott gesucht und hat um Erweckung gebeten. Und eines Tages, wo er am Suchen war, manifestiert sich die Gegenwart Gottes Und der Heilige Geist fragt ihn, warum willst du Erweckung haben? Und komischerweise, in dem Moment, wo der Heilige Geist ihn das so fragt, erkennt er sein eigenes Herz und er ist quasi gezwungen, dem Heiligen Geist die Wahrheit zu sagen. Und er sagt, damit mehr Leute in meiner Gemeinde sind. Und dann fragt der Heilige Geist ihn, warum willst du, dass mehr Leute in deiner Gemeinde sind? Damit sie mehr spenden und ich ein gesichertes Einkommen habe. Und dann gab es noch so ein paar andere Gründe, die, damit all die anderen sehen, dass ne, Christen sehen, dass wir die Tollen sind und so weiter. So, und am Ende, der hat Gott gesucht, die Zeit, wo er das gemacht hat, ging über mehrere Monate hinweg. Und am Ende ist ihm Gott begegnet. Und er sagt von sich selber, ich hatte am Ende überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas. Irgendwas Tolles, Großes oder so. Alles, was ich wollte, war einfach Gott zu gehorchen. Das war das Ergebnis von dieser langen Zeit, wo er Gott gesucht hat und wo Jesus ihm wirklich begegnet ist. Für mehrere Wochen ist ihm Jesus begegnet und hat ihm einige Stellen aus der Bibel ausgelegt und erklärt. Ja. Und später kam durch diesen Mann eine gewaltige Erweckung. Eine kurze Zeit danach sagte Gott zu ihm, du sollst in deiner Gemeinde Gebetsversammlungen einberufen. Ich möchte eine Erweckung anfangen in deiner Gemeinde. Und er hat das gesagt, gut Gott, du kennst meine Gemeinde nicht, die werden das alle nicht machen. Die Gemeinde bestand aus 7 oder 8 Mann. Das war in dem Land damals eine der größten Gemeinden. Und von diesen 7 oder 8 Mann waren, glaube ich, 3 oder 4 seine eigene Familie. Und die anderen hatten nicht wirklich Lust auf Jesus. Und er sagte, das einzige Pfingstliche, was in unserer Gemeinde war, war das Schild. Pentecostal Church oder irgendwie sowas, was vor unser Schild hin. Aber in all den Jahren, wo es uns gab, hatte nicht einer auch nur irgendeine Manifestation des Heiligen Geistes auch nur erlebt. Und er sagte, gut, das wird nicht funktionieren, aber er hat einfach gehorcht. Er hat einfach gehorcht. Und dann kam eine gewaltige Erweckung. Und das Interessante war, all seine Ambitionen, dass er ne, der tolle Erweckungsheld wird und dass er Erweckung hat, das war alles, hat Gott alles ausgemistet. Im wahrsten Sinne des Wortes richtig ausgemistet. Nun, es gibt so viele Leute in der Bibel. Josef, ja. Josef kriegt von Anfang an diese Vision von Gott, dass er der Retter seines Volkes sein will und dass seine ganze Familie sich vor ihm verbeugen wird und vor ihm niederfallen wird. Aber wann passiert das? Und es passiert ja, es kommt in Erfüllung. Aber wann passiert das? Nachdem Mose sehr, sehr, sehr viel, Josef sehr, sehr viel Verfolgung und Ungerechtigkeit und all so ein Zeug erlebt hat. Und am Ende der Geschichte, da, als der Pharao stirbt, da unterhalten sich die Brüder von Josef. Inzwischen sind die Brüder von Josef schon alle in Ägypten und nur durch Josef haben sie überhaupt überlebt, sonst wären sie alle vor Hunger gestorben. Durch Josef wurden sie alle gerettet und das Wort Gottes hat sich genauso erfüllt. Sie sind alle vor Josef niedergefallen, ja, was eigentlich undenkbar wäre und so. Aber Josef war der zweithöchste Mann. Und dann lesen wir seine Brüder, die tuscheln oder die unterhalten sich so. Oh, jetzt ist der Pharao tot. Jetzt wird er sich wahrscheinlich an uns rächen und uns umbringen. Dafür, dass wir ihn nach Ägypten verkauft haben, dafür, dass wir ihm all dieses Leid zugefügt haben. Die hatten halt Angst. Die wussten, was wir getan haben, war nicht in Ordnung. Und wahrscheinlich jetzt, wo der Pharao weg ist und so, wo unser Vater Jakob gestorben ist, jetzt wird er uns alle platt machen. Und Josef hat erkannt, dass sie diese Angst haben. Und er ruft die zusammen und sagt, wisst ihr Leute, das hat alles Gott gemacht. Das war alles die Hand Gottes. Dass ihr mich verkauft habt nach Ägypten, das war die Hand Gottes. Dass mir all diese Sachen widerfahren sind, das war die Hand Gottes. Das ist krass. Ihr braucht überhaupt keine Angst haben, ich werde euch nicht umbringen. Ich sehe das nicht als etwas an, was ihr mir angetan habt, sondern ich sehe das, dass der allmächtige Gott all diese Umstände so arrangiert hat, um mich vorzubereiten, damit das Volk durch mich am Leben bleiben kann. Und dann heißt es in den Psalmen, Gott musste Josef in Ketten legen, damit sich sein Wort nicht vor der Zeit erfüllt. Wahrscheinlich, wenn Josef nicht im Gefängnis gewesen wäre, hätte Josef versucht, das irgendwie selber zu machen. Aber das würde nie funktionieren, wenn wir es selber machen. Greg hat, ich weiß, dass Greg diesen Vers mehrere Mal zitiert hat. Ich weiß nicht, ob ich den finde. Aber egal, nee, den finde ich jetzt nicht. Ja. Und Josef hat genau so eine Vernichtung all seiner Vorstellungen über Gott und über Gott erlebt. Alle diese Sachen wurden, ja, ihr könnt euch ihr wahrscheinlich vorstellen, als Mose da im Gefängnis saß, davon steht nichts in der Bibel, aber wahrscheinlich wird er sich gefragt haben, oder beziehungsweise wahrscheinlich wird der Teufel ihn daran erinnert haben, na, was ist jetzt mit dem Wort Gottes, was ist mit dem Traum, den du gehabt hast? Was ist jetzt damit? Kriegt dein Gott wohl nicht auf die Reihe, ne? Hat dein Gott dich wohl angelogen? Wahrscheinlich wird er eine ganze Menge solcher Gedanken gehabt haben. Und Mose wahrscheinlich auch. Mose wusste ja auch, dass er der Auserwählte von Gott ist. Und als Mose da Schafe hütet in der Wüste, übrigens war es die Herde seines Vaters, er hatte noch nicht mal eine eigene Herde sich angelegt. Er hat immer noch die Schafe von seinem Schwiegervater da gehütet. Ja. Und Leute, das haben wir wirklich nötig. Wenn wir das nicht erleben, dann werden wir immer wieder den Heiligen Geist stören in den Versammlungen. Dann werden wir nicht merken. Denn ganz oft macht der Heilige, merkt, wenn man im Geist ist, merkt man, dass der Gottes Geist oder dass Gott bestimmte Dinge hier tut und dass er einen Weg einschlägt. Nicht immer, manchmal ist Chaos, aber manchmal, sehr oft merkt man, das ist jetzt dran. Und immer wieder kommen dann Leute von uns nach vorne und sagen irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht passen dazu, die total nicht mit dem sind. Und das zeigt eines, das zeigt, dass die Leute keine geistliche Unterscheidung haben, dass sie in ihren eigenen Vorstellungen sind und irgendwie nicht merken, was Gott gerade tut. Ja? So, und ich bin euch nicht böse darüber. Ich erkenne selbst nicht immer. Aber ich weiß, ich bin mittlerweile sehr vorsichtig, weil ich weiß, dass ich es nicht immer erkenne. Ich weiß, dass ich mich oft vertue. Ja? Aber das kommt dadurch, dass wir in unseren eigenen Vorstellungen leben. Dass wir eigene Wünsche und Träume, dass unsere Wunschvorstellungen noch so stark sind, Gott muss jetzt das machen, Gott muss dies oder das machen. Und ich bin mir sicher, Leute, wenn wir hier 15 Minuten Schweigen hätten und einfach auf Gott warten würden, wahrscheinlich würden sich 80% richtig unwohl fühlen dabei und hätten so ein geistliches ADS-Syndrom, dass ihr Geist nicht stillsitzen kann und nicht ruhen kann und ständig muss irgendwas machen, irgendwer muss jetzt was sagen, irgendwer muss jetzt beten, einen Vers vorlesen, irgendwer muss was machen. So, bin mir sicher, das ist überall so. Wäre einfach keine Ausnahme. Ja. Und wir haben es wirklich nötig, dass wir Gott kennenlernen. Und dass Gott all unsere Konzepte und Vorstellungen, die wir nicht durch eine Offenbarung von ihm bekommen haben, dass Gott die platt macht. Ja. Auf der Konferenz in Blaubeuren, da hat man das so oft gesehen. Gott haut irgendjemand um, die Person liegt am Boden und man merkt, wenn man im Geist ist, merkt man, Gott macht gerade was mit der Person, man weiß natürlich nicht was, aber man sieht das, die Person weint, ne, und ihr Herz zerbricht. Und sie sieht ihre Bosheit, die sie noch nie gesehen hat und all der Dreck, der in ihrem Herzen ist, den die Person noch nie gesehen hat. Auf einmal sieht sie ihn und ihr Herz ist zerbrochen und sie weint. Und dann kommen Leute, ach, das arme Mädchen, du musst noch ein Taschentuch geben. Nein, das ist kein armes Mädchen, das ist ein ganz schlimmer Sünder. Und dank sei Gott, dass er endlich erkennt, dass sie ein ganz schlimmer Sünder ist und den ganzen Dreck sieht, den sie schon immer mit rumgeschleppt hat. Und Gott macht sie gerade frei davon. Und das Letzte, was sie jetzt braucht, ist ein Taschentuch. Ja. Wir checken das nicht, weil wir Gott nicht kennen und weil wir irgendwie eigene Vorstellungen haben. Und dann gibt, Greg sagte das, glaube ich, letztens so, dann gibt es die Sorte von Christen, sobald sie merken, dass Gottes Gegenwart sich manifestiert, fangen sie gleich an, alle Leute zu pushen und irgendwas zu tun und alle Leute zu irgendwas aufzufordern, was zu machen und so. Und so sozusagen die Salbung ausnutzen. Und dann freuen sie sich, wenn es nachher irgendwelche Manifestationen gibt. Auf der Welle surfen. Ja. Auf der Welle surfen, ja. Genau, mir fällt da gerade eine richtig böse Geschichte ein, die einer mit Greg unterwegs war. Die sage ich jetzt nicht. Und wir haben es wirklich nötig, dass Gott all unsere Vorstellungen platt macht. Ja? Diese Vorstellungen, diese Konzepte, die wir haben, das ist nichts anderes als eine Lüge oder eine Fantasiewelt oder einfach nicht die Wahrheit, nicht Realität. Ja? Wir müssen das erkennen. Wir brauchen diese Offenbarung von Gott. Und wir können ihn nicht zwingen, das bei uns zu machen. Überhaupt nicht. Aber wir können mit absoluter Gewissheit wissen, dass Gott das macht, dass es etwas ist, was im Willen Gottes ist. Gott möchte das machen. Wenn wir sowas beten, Gott, bitte befreie mich von all meinen falschen Vorstellungen, die ich über dich habe. Ja? Dann könnt ihr sicher sein, Gott nimmt das Gebet ernst als ihr. Aber das ist, ehrlich gesagt, es ist dann meistens nicht so angenehm. Viele Sachen, die wir so über Gott gedacht haben, die werden dann verschwinden. Viele Dinge, die wir so lieb gewonnen haben, die müssen dann gehen und so. Ja? Und das wird sich zuerst komisch anfühlen, weil all die Sicherheiten oder die Kniffe, die man so sonst rausgehabt hat, man weiß, das ist eigentlich, das war eigentlich Blödsinn, das funktioniert jetzt nichts mehr und so. Das ist ungewohnt. Aber wenn wir sowas bitten, wir können sicher sein, dass es absolut im Willen Gottes ist. Gott wird das machen. Gott möchte das. Gott möchte sich uns offenbaren. Ja. Wenn Leute solche Verse lesen, oh, wenn Gott sich dir nicht offenbart, dann hast du überhaupt keine Chance. Oder wenn Gott dich nicht erwählt, hast du überhaupt keine Chance. So. Dann meisten Leute kriegen dann Panik bei diesen Versen und haben dann so gedacht, nur was ist, wenn Gott mich nicht erwählt? Ja, das ist total lächerlich, weil damit unterstellst du Gott, dass er ein Blödmann ist. Ja. Paul letztens Sonntag gesagt, dass Gott ein Belohner ist. Und das hat mich überführt. Ich habe nachher gemerkt, mein Geist hat mich überführt, weil ich habe Gott nicht als Belohner gesehen. Ja. Aber wenn wir Gott als Belohner sehen und Gott sagt, wer zu ihm kommen will, muss glauben, dass er zu denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. So, wenn wir das glauben, dann können wir darauf vertrauen, okay, Gott, nimm all diese falschen Vorstellungen und diese Konzepte und diese Bilder, die ich mir in meinen Vorstellungen, in meinem Verstand gemacht habe, nimm die alle raus aus mir, ja? Zieh mir diesen Boden unter den Füßen weg. Gott wird das machen. Und dann wird das endlich aufhören, dass Leute zu uns kommen und sagen, ja, aber ihr braucht doch noch den fünffältigen Dienst. Ja, aber ihr braucht doch noch diese Lehre und ihr braucht doch noch jene Lehre und ihr braucht noch dies und Geistesgaben hier und Geistesgaben da. Und Leute, wir haben die Gegenwart Jesu. Und wer Jesus hat, hat alles. Und Mose, wir lesen das mal kurz, 2. Mose 33. Ja, das ist die Antwort auf all diese Sachen. Leute, was bringt das, wenn wir die richtige Lehre und die über Bedeckung, wenn wir die richtige Lehre über den fünffältigen Dienst, wenn wir die richtige Lehre über Apostel und Propheten haben und wenn wir alles schriftgemäß und richtig gemacht haben und da ist null Realität dahinter. Und Jesus ist nicht da drin. Das ist alles Zirkus. Das bringt alles gar nichts. Ja. Und das ist kein Leben mit Jesus, das ist ein Leben mit der Lehre. Wirklich. Dann leben wir für die christliche Lehre. Und der Götze, vor dem wir niederfallen, ist die christliche Lehre, vor der wir alles richtig machen wollen. Und Mose, der sagt zu Gott, dass er ihn kennenlernen will. Und da heißt es, Vers 13. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Mose sagt, ich möchte dich kennenlernen. Gott, Mose wusste anscheinend, das geht nicht ohne, dass Gott das irgendwie macht. Das geht nicht ohne Offenbarung. Wenn ich Gnade vor dich gefunden habe, dann lass mich dich erkennen. Mose sagt zu Gott das. Wisst ihr, was Gott antwortet? Ich selbst werde mit euch mitgehen. Im nächsten Vers 14. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen, dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führ uns nicht von hier rauf. Das ist die Antwort auf die Frage, wie erkennen wir Gott? Gott selber, seine Gegenwart ist die Antwort. Versteht ihr das? Die Antwort ist nicht eine Lehre. Die Antwort ist nicht, was muss ich tun, um Gott zu erkennen? Lies mehr die Bibel, faste mehr, bete mehr, tu mehr dies, tu mehr das. Nein, das ist alles nicht die Antwort. Die einzige Chance, Gott zu erkennen, ist, wenn Gott sich dir offenbart. So, wenn Gott bei dir ist, wenn Gott gegenwärtig ist bei dir, dann kriegst du Offenbarung von Gott. Die Gegenwart Jesu ist die Antwort auf diese Frage, wie erkenne ich Gott? Wie lerne ich Gott wirklich kennen? Die Gegenwart Jesu ist die Antwort. Wenn wir Gott erkennen wollen, dann müssen wir in der Gegenwart Jesu sein. Und wir müssen uns der Gegenwart Jesu ganz bewusst aussetzen. Und wenn Jesus mit uns geht, dann werden wir auf dem schnellsten Weg alle Offenbarungen kriegen, die wir brauchen. Dann gibt es keine Chance. Wenn Jesus bei mir ist, ständig, dann kann ich keine Gabe verpassen. Und ich kann keine Befreiung oder keine Heilung verpassen. Und ich kann meine Berufung nicht verpassen. Ja. Ich finde das albern, wenn Christen sich ständig fragen, was ist meine Berufung? Wo ist mein Platz im Leib? Das ist ja, wie ein Schild, ein unsichtbares Schild über den unsichtbaren Menschen. Da steht geschrieben, ich drehe mich nur um mich selbst. Wo ist mein Platz? Wenn wir in der Gegenwart Jesu leben, dann werden wir unseren Platz finden, werden unsere Berufung finden, werden alle Gaben finden, die Gott für uns hat. Ja, das sind wahrscheinlich mehr, als wir gedacht haben. Und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Das ist die Antwort. Die Antwort ist nicht ein Rezept. Die Antwort ist eine Person. Die Antwort ist nicht etwas, was ich tun muss. Die Antwort ist ein Lebensziel, ein Weg. Du musst einen Weg einschlagen. Und dieser Weg, der wird nicht von vielen Leuten begangen. Weil, ganz ehrlich, für uns ist das keine Antwort. Wenn Gott sagt, ich werde mit dir gehen. Gott, ich möchte dich erkennen. Okay, ich werde mit dir gehen. Es ist keine Antwort, Gott. So, was muss ich tun? Ich werde mit dir gehen. Ja, aber was muss ich tun? Ich werde mit dir gehen. Ja. Das ist Gottes. Die Wahrheit ist eine Person. Liebe ist eine Person. Ja. Und diese Person sagt von sich selber, dass sie auch ein Weg ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Person ist auch ein Weg. Und Weg bedeutet, ja, ich meine, jeder weiß, was ein Weg ist. So. Im Natürlichen ist ein Weg etwas, wo ich lang gehen kann, wo freie Bahn ist. Aber in diesem Fall bedeutet Weg, dass es ein Lebensstil, eine Art und Weise zu leben, die wir einschlagen müssen, für die wir uns entscheiden können. Wir können diesen Weg einschlagen. Deswegen heißt meine Internetseite so. Es gibt dieses berühmte Gedicht, und ich glaube, es war noch nicht mal von einem Christen, The Road Less Traveled, der wenig begangene Weg. Und da schreibt der Dichter, dass er, das ist ein sehr berühmtes Gedicht, dass er in einem Wald steht, von der Weggabelung, und da ist ein breiter Weg, der ist schön platt getrampelt, und da kann man gehen, und man kann auch gucken, wo der hinführt. Und so ein kleiner Trampelpfad, der ist nicht so einfach zu gehen, und der ist nicht so, weil da noch nicht so viele Leute lang gegangen sind, und der ist auch eher so gewunden, man weiß nicht, was einen da erwartet und so. Ja? Und das ist eines der besten Bilder dafür. Und in Hiob heißt es, dass es einen Weg gibt, den das Auge des Geiers nicht gesehen hat. Ja, und da gibt es ein Kapitel, wo genau dieser Weg in einer anderen Metapher beschrieben wird. Und dieser Weg ist der Weg mit der Gegenwart Jesu. Und es ist größer als alle Gaben, als alle Berufungen, als all der Kram. Und das Interessante ist, es hat immer durch alle Zeiten Christen gegeben, die diesen Weg eingeschlagen haben. Und selbst im finstersten Mittelalter. Wir kennen, Bruder Lorenz kennt vielleicht jeder, aber vor ihm gab es noch viele andere. Ja. Und das Interessante ist, all diese Typen, die wurden verfolgt und verachtet, von den Mainstream-Christen. Das waren irgendwelche komischen, verrückten Typen, denen hat man nicht ganz getraut. Und die waren einem so unheimlich. Ja. Aber wahrscheinlich war es nur die gleiche Reaktion, warum Adam auch unheimlich war, als Gott im Garten kam und er sich im Busch verstecken musste. Wahrscheinlich nichts anderes. Ja. So was hat es immer gegeben. Und das ist all diese Leute, ja, dann nehmen wir als Beispiel Madame Bouillon. Wann hat die gelebt? 1500 oder ungefähr? Ja, 1500 irgendwas. Ja. Jeder, und sie war eine Katholikin übrigens. Baudelaire ist auch ein Katholik. Oh gut, ja, ganz schlimm. Bei Madame Bouillon ist es besonders böse, weil sie ist in die Schweiz gezogen und da waren die ganzen Evangelischen, die Calvinisten, in der Erweckung, genau, und sie war so verführt und ist nicht zu den Evangelischen gewechselt. So was Dummes aber auch, ne? Da hätte sich vielleicht, die bösen Katholiken haben sie eingesperrt und gefoltert und bis ihr Lebensende da in den Turm gelassen. Hätte doch wechseln, wir hätten. Nur, so, ja, sie war eine Katholikin. Das ist was interessant an ihr ist. Sie hat, zum Beispiel, da kamen Leute zu ihr und nur weil sie in weil sie im Gefängnis besucht hatten und ein paar kurze Sätze mit ihr ausgetauscht haben, sind diese Leute Gott begegnet. Das hat ihr ganzes Leben beeinflusst. Einmal sagte eine, das könnt ihr selber nachlesen. Ja. Das Interessante an dieser Person ist, die hat vor über 500 Jahren gelebt. Spurgeon sagt, dass er maßgeblich von ihr beeinflusst war. Wesley sagt, er wurde entscheidend von dieser Frau beeinflusst. Schmini sagt, er wurde von dieser Frau beeinflusst. Und egal, Whitfield, egal welchen Prediger nimmst, Herr Stegen hat die ganzen Sachen übersetzt von ihr. Ne? Egal, welchen Mann Gottes du nimmst aus der nachfolgenden Zeit. Alle sagen, durch diese Frau haben wir Sachen verstanden. Oh, das war eine Katholikin. Sie hat ein... Obwohl sie tot ist, es gibt ja diesen Vers in Hebräer, im Kapitel der Glaubenshelden. Obwohl sie tot sind, reden sie noch. Und diese Frau redet heute, ihr Zeugnis redet heute noch, genauso wie das von Bruder Lorenz oder von all den anderen Leuten, die diesen Weg gegangen sind, der Gegenwart Gottes. Ja. Und das ist ein Weg, der ist viel größer und viel krasser und viel besser als der Weg der Gaben und der Weg des Dienstes. Die Gaben sind zum Dienen da, aber Dienen ist nicht das Größte, was Gott von uns will. Ihm lieben ist das Größte. Ja. Und wir können die Gegenwart Gottes nicht haben, wenn wir uns um uns selbst drehen, wenn wir eigene Konzepte haben. Ja. Das ist keine Chance. Entweder Gott oder dein Selbst. Keiner kann Jesus nachfolgen, wenn er nicht sein Selbst verwendet. Und wenn du hier sitzt und so die ganze dich um deine eigene Heiligung drehst, dann hast du ein Problem mit deinem Selbst. Du musst es verleugnen. Du musst sagen, ist egal, wie heilig und wie toll ich bin als Christ, ich will, dass Gottes Pläne in Erfüllung kommen und ich jetzt der tollste Christ werde. Ja. Okay. Das war die eine Ermahnung. Ich habe noch so ein paar andere. Es ist okay, dass daraus eine Predigt geworden ist, kann ich die anderen ersparen. Jesus, danke, dass du ein Weg bist, den wir gehen können. Und danke, dass du die Antwort bist. Danke, dass du die Tür bist zu diesem Weg. Danke, dass du das Leben bist, das wir auf diesem Weg finden. Danke, dass du die Wahrheit bist, in der wir landen werden und in der wir leben werden, wenn wir diesen Weg einschlagen. Und du sagst in deinem Wort, dass keiner, der voll Kritik ist, diesen Weg auch nur sehen kann. Ein Mensch, der voll Kritik ist, der wird diesen Weg noch nicht einmal erkennen, der wird noch nicht mal sehen. Und für die meisten Menschen ist das auch nichts Schönes. Die finden die anderen Sachen toller. Jesus, aber wir wollen, ich weiß, ich habe diesen Weg eingeschlagen und ich werde ihn gehen. Und ich weiß, dass du möchtest von unserer Gemeinde, dass sie diesen Weg geht und nicht den Weg des Dienstes oder irgendeinen anderen Weg. Ich weiß, dass du diesen Weg möchtest von uns. Und wir möchten, dass du deine Ziele bekommst, dass du einen Leib kriegst, wo der Einzelne nicht so wichtig ist, so sondern wo du gesehen wirst. Wir möchten dir gehorchen, Jesus. Vergib uns, dass wir uns so sehr um uns selbst gedreht haben. Vergib uns, dass wir in unseren eigenen Vorstellungen leben. Vergib uns, dass wir deswegen so oft in das Werk deines Geistes hineingepfuscht haben, durch unsere Unruhe, durch unsere geistliche ADS, weil unser innerer Mensch wie ein Zappelphilipp ist und nicht still sitzen kann. Vergib uns das, Jesus. Danke, dass du uns das vergibst. Du weißt, dass wir nur Staub sind. Und geh du mit uns, Jesus. Geh du mit uns diesen Weg. Führe uns von hier herauf. Und wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier herauf. Jesus, du selbst sollst mit uns mitgehen und uns zur Ruhe führen. Wie du es Mose gesagt hast, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Ja, Jesus, du sollst mit uns als Gleit mitgehen und uns zur Ruhe führen. Jesus, führe uns zur Ruhe. Führe unser Selbst in die ewige Ruhe, in den Sarg, aus dem es nie wieder aufsteht. Dass es auch ewig Ruhe gibt und deinen Geist nicht mehr belästigt. Und führe unser wahres Selbst zur Ruhe in dir. Dass wir absolut ruhig und gelassen sind und nichts uns schrecken kann. Weil wir wissen, dass du mit uns gehst. Egal, ob die ganze Welt sich umdreht oder ob Verfolgung oder Trübsal da ist. Jesus, führe du uns selbst hinauf zur Ruhe.
Ich habe das Lied auf dem Herzen, zerreiße die Himmel. Ich weiß nicht genau warum, aber jetzt, wenn ich den Text lese, merke ich, dass es genau darum geht, dass es nicht unser Eifer ist, sondern Gottes Eifer. Dass es nicht unsere Macht ist, sondern Gottes Macht. Dass nicht wir zum Himmel hinauf müssen, sondern dass er vom Himmel herabkommt. Dieser ewige Weg ist, auf den er uns führen wird. Dass wir mit unserer Geistlichkeit im Grunde sehr wenig bewirken können.
Die Kette.
wahrscheinlich eine der größten Höhen in der Christenheit ist, ist die Gutheit und das Selbst, das sich dreht um dich selbst. Das sind nicht irgendwelche Autos oder Häuser, diese Höhen, nicht irgendwelche äußeren Dinge, sondern es sind vor allem wir selbst und unsere Gutheit, unsere Geistlichkeit, die Gott im Wege steht. Meins ist oder was auch immer ist, Gott kam einmal zu Abraham und sagte, opfere mir deinen Sohn. Ja? Als Gott das erste Mal zu Abraham kam und sagte, gib, und durch Sarah sprach, gib Ismael her, ist in Abraham etwas passiert, der wollte das nicht. Es sind sehr viel aufgestanden, der war dagegen und der ging ärgerlich aus dem Zelt raus. Aber als Gott das zweite Mal kam und sagte, gib mir Isaac, den Sohn, den Gott ihm gegeben hat, gib mir den, in Abraham passierte gar nichts. Er war ruhig und er ging hin und er tat, was Gott ihm gegeben hat, weil er Gott kannte, dass er auferstehen wird. Und in meinem Leben, weil es ist eins der größten Geheimnisse, die wir eigentlich überhaupt finden können, ist, wenn wir denken, dass Gott uns was gegeben hat und all die Welt und all das vielleicht das nicht genauso sieht, dann bringt es zum Kreuz. Und denk Gott, wenn das wirklich deins ist, dann wirst du es mir geben. Dann wird das wieder auferstehen. Aber wenn in meiner Seele alles gegen so eine Art von Predigt aufsteht und gegen so eine Art von Predigt rebelliert und 20 Argumente bringt, warum es nicht so ist, dann ist es wahrscheinlich ein Ismael, der in mir drin ist. Was meine Berufung oder was auch immer das ist. Denn das Lamm Gottes, Jesus ging zum Kreuz, der war still. Und wenn Gott uns Dinge gibt oder geistige Gaben gibt, dann ist das Stillgehen, dann werden wir fähig sein, diese Gaben, diese Dinge, diese Berufungen, die Worte, die von Gott vielleicht sogar sind oder die Aufgaben, die wir von Gott tun können, dann sind wir bereit, wenn in der Gemeinde das nicht dran ist, dann sind wir bereit, das dann auf das Altar zu legen und warten, bis Gott es auferstehen lässt. Aber es wird sich alles in meiner Seele aufstehen und dagegen sprechen, wenn das einfach nur meine Seele ist. Dann wird das alles jetzt, heute, sofort haben wollen. Alle geistlichen Gaben haben diesen unzerkaputtbaren Samen drin und haben den Samen Jesu drin. Und Jesus ist demütig und sanftmütig. Und das ist... Daran könnt ihr sehen, an den Reaktionen könnt ihr sehen, ob euer Selbst da der Mittelpunkt ist
oder Jesus der Mittelpunkt ist. Und ich will jeden von uns ermutigen, dass wir die Dinge, die der Heilige Geist durch Helmut angesprochen hat, bringt ihr ans Kreuz. Opfert die Gott. Wenn das geistliche Dinge sind, dann wird es euch das Wort nicht schwerfallen, weil die von Gott her sind. Aber wenn das Dinge von euch sind, dann tut Buße, kehrt um und sagt: Gott, was möchtest du von mir haben? Ich will nicht mein Konzept haben. Ich will nicht meine Vorstellung haben, wie die Gemeinde zu sein hat. Ich will das, was du haben möchtest. Ich möchte das, was auf deinem Herzen ist. All die Dinge, die in der Bibel sind, all die Berufung, all das, wir brauchen all das. Aber es ist Gottes Zeitpunkt und es ist Gottes Wege und nicht unsere Wege. Und wir können viele Ismaels hier in der Gemeinde zeugen, wenn wir nicht auf Gott hören. Und Gott hat uns eine Leitung und einen Pastor gegeben, wo wir uns sicher sein können, dass Gott seinen Weg mit uns geht. Und ich kann das viel mehr sagen, dass wir die letzten 8 Jahre oder die letzten 4 Jahre besonders, wir sehen, dass Gott das geht. Aber bist du bereit, dein Kind auf den Altar zu bringen? Was du denkst, was geschehen muss. Wenn du nicht bereit bist, dann ist das Kind wahrscheinlich von Gott. Oder der Wunsch oder die Idee, was zu laufen hat, was zu geschehen hat in dieser Gemeinde. Weil wenn das ein Isaac ist, ein Kind der Verheißung jetzt, dann hast du kein Problem, den abzugeben. Überhaupt kein Problem. Weil du weißt, dass er auferstehen wird. Deswegen habe ich kein Problem, zurückzutreten, weil ich weiß, wenn das Gottes Berufung ist, dann wird Gott, ist Gott es, der mich dahin stellen wird. Aber wenn ich es selber versuche, dann werde ich 40 Jahre in die Wüste wandern müssen. Jesus, offenbare uns die Schönheit deines Kreuzes, offenbare uns die Schönheit des Todes und der Aufgabe, der Opferung von dem allem, was in uns ist. Offenbare uns die Schönheit deiner Leiden, Jesus. Offenbare uns, wie schön es war, dass du 30 Jahre deinen Eltern untertan warst. Offenbare uns das, Herr. Offenbare uns diese Schönheit der Aufgabe, Jesus. Offenbare uns diese Schönheit, sich zu verlieren. Weil du dann leben wirst. Jesus, und vergib uns all unseren Eifer. Reinige uns von unserem Eifer und bringe dein Eifer hinein. Jesus, wir bringen dir unsere Ismaels, aber wir bringen dir auch unsere Isaaks heute Abend. Und wir danken dir, Herr, dass das, was von dir ist, in dieser Gemeinde leben wird. Und wir danken dir, Herr, dass alles, was nicht von dir ist, in dieser Gemeinde untergehen wird. Wir wollen keine Konzepte, wir wollen keine Kopien, sondern wir wollen den lebendigen Jesus Christus in unserem wollen, Gott, wenn du nicht mit uns gehst, wenn du nicht mit uns bist heute, wenn du nicht mit uns bist in dieser Woche, wenn du nicht mit uns am Sonntag bist, dann wollen wir nicht gehen, Herr. Wir wollen das nicht, Jesus. Wenn du nicht mit uns bist, brauchen wir hier gar nichts machen, Jesus. Jesus, ich meine das echt ernst, Jesus. Wenn deine bestochenen Hände nicht mit uns sind, nicht über uns sind, Herr, dann wollen wir nicht gehen. Offenbar uns die heilige Schönheit. Vater, offenbare uns Jesus. Offenbare uns dein Herz und wie schön es ist, sich zu verlieren. Und wenn es keine Auferstehung gäbe, dann hätten wir keine Hoffnung. Aber alles, was verweslich ist, muss in den Tod hinein. Und glaubt an die Auferstehung. Weil das die Hoffnung, das ist unsere Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Das Leben in Christus ist unsere Hoffnung. Genau. Ich glaube, das ist das, was Gott heute machen wollte. Deswegen könnt ihr noch sitzen bleiben, ruhig sein. Amen.